Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Willkommen hier aus dem Amundi-Standort in München. Ich freue mich, dass Sie alle wieder sich eingewählt haben. Wie ich sehe, sind heute Teilnehmer aus Deutschland, aus Österreich und der Schweiz mit dabei. Mein Name ist Peter Bartstüber, ich bin Managing Director hier bei Amundi in Deutschland. Aber heute bin ich Ihr Moderator und begleite Sie durch diese bestimmt spannende Stunde. Ja, meine Damen und Herren, das aktuelle Anlageumfeld ist geprägt von vielen Unwägbarkeiten. Es gilt, viele wirtschaftliche, aber auch politische Ereignisse einzuordnen und auch zu bewerten. Und deswegen wollen wir jetzt dann in dieser Stunde einen Ausblick geben über die Perspektiven, die sich für uns bieten in diesem Jahr 2022. Und das alles aus einer Amundi-Sicht natürlich. Wir schauen insbesondere auf die Ereignisse und auf die Maßnahmen, die eine Bedeutung haben für uns alle, für unsere finanziellen Entscheidungen, die wir für uns selber treffen oder auch für unsere Kunden. Und dafür haben wir wie immer heute zwei Gäste eingeladen, die live bei uns im Call sind. Ich begrüße Thomas Kruse. Thomas Kruse ist unser Amundi Chief Investment Officer. Herzlich willkommen, lieber Thomas. Ebenso mit im Call ist Robert Hassler. Robert Hassler ist Managing Director und Head of Corporate Responsibility bei ISS ESG, einem renommierten globalen Beratungspartner rund um das nachhaltige und verantwortungsvolle Investieren, so will ich es mal umschreiben. Viele von Ihnen kennen ihn natürlich als Begründer der führenden Nachhaltigkeitsratingagentur Ökom Research, die 2018 Teil von ISS wurde. Auch herzlich willkommen und schön, dass Sie heute unser Gast sind, lieber Herr Hassler. Meine Damen und Herren, Sie sehen auch gleich wieder einige interessante Folien. Die bekommen Sie selbstverständlich im Nachgang. Die deutschen Teilnehmer bekommen es automatisch zugeschickt und diejenigen von Ihnen, die in Österreich oder in der Schweiz uns zuhören, bekommen Sie von Ihren gewohnten Amundi-Ansprechpartnern. Und meine Damen und Herren, wir wollen das interaktiv gestalten. Ihre Fragen sind für uns besonders interessant. Das heißt, nutzen Sie rechts das Chatfenster und schicken Sie uns Ihre Fragen rein. Ich werde versuchen, im Laufe dieser Stunde möglichst viele von Ihren Fragen mit einzuspielen. So, genug der Vorrede. Jetzt starten wir mit unserer Marktsicht aus einer Perspektive von Amundi. Und da möchte ich gleich das Wort an den Thomas Kruse übergeben mit so ein paar Fragen vielleicht, die ich vorwegstellen möchte. Wir haben ja eine Fülle von Informationen, die momentan alle Investierenden verarbeiten müssen. Thomas, ein gewisser Geschäfts- und Konjunkturpessimismus hält Einzug, wenn man heute das Handelsblatt und die Zeitungen liest. Die Inflation hat sich festgesetzt und weitet sich weiter aus zu unbekannten Höhen. Die energetische Transformation nimmt Fahrt auf. Und der Ukraine-Russland-Konflikt liegt wie so ein Damoklesschwert über den Finanzmärkten. Kannst du das mal für uns einordnen? Wo stehen wir jetzt heute und wie könnte es weitergehen?
Ja, lieber Peter, vielen Dank. Da gibst du mir gleich eine Herkulesaufgabe. Aber in der Tat, eine Vielzahl von Informationen liegt uns vor und dennoch auch ein hohes Maß an Unsicherheit, dass wir natürlich versuchen, jetzt so ein bisschen irgendwie in eine Richtung zu bringen. Damit möchte auch ich Sie, liebe Zuhörer, recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Call. Ich glaube, das ist genau das Thema. Wir haben jetzt leider seit 5 Wochen den Krieg in der Ukraine und so langsam sehen wir mehr und mehr deren Auswirkungen auch tatsächlich nicht nur in Erwartungen oder Annahmen, sondern wir haben zumindest mal erste Daten, auf die wir auch eingehen möchten, um dann vielleicht auch etwas mehr darauf einzugehen. Schauen wir mal auf die erste Seite, was aktuell die Märkte bewegt. Ich sagte bereits, 5 Wochen Krieg in der Ukraine, Aussichten auf einen baldigen Waffenstillstand. Ich habe es mit einem Fragezeichen versehen. Ja, es gibt Anzeichen in den Gesprächen, dass man sich aufeinander zubewegt, aber Zweifel sind sicherlich angebracht und tatsächlich können wir auch nicht unbedingt sagen, welche zeitliche Perspektive dahinter steht. Auch nicht, ob eventuell Teile der gezogenen Sanktionen im Rahmen eines Waffenstillstands zurückgenommen werden. Dennoch, die große Unsicherheit, die wir hinsichtlich der Entwicklung in der Ukraine für die Märkte hatten, hat sich ein Stück weit zurückgeführt und auch die regionalen Unterschiede werden deutlich sichtbarer. Die Unsicherheit, mal gemessen an den sogenannten Volatilitätsindizes in Europa, sind zurückgekommen von knapp unter 50 für Europa auf 28. In Amerika waren wir knapp unter 40 und notieren tatsächlich jetzt sogar knapp unter 20. Da sieht man schon, man versucht im Prinzip die Sanktionen, die getroffen worden sind und den aktuellen Status quo mit einzubeziehen. Was nicht mit drin ist, wäre ein Energieembargo seitens der Russen nach Europa oder aber auch, dass wir Europäer sagen, wir nehmen den Russen kein Geld mehr ab. Diese Diskussion also um das Tauziehen, um die Gaslieferungen einerseits seitens Russland in Rubel zu bezahlen und andererseits aber auch die Aussage der G7, sie werden auf keinen Fall in Rubel bezahlen, sondern bleiben bei der harten Währung Euro. Dieses Tauziehen geht weiter. Für den Moment haben wir zwar die Aussage, dass Bezahlung in Euro möglich ist, aber auch hier ist nicht klar, wie lange diese Zusage gilt, beziehungsweise ist auch eine Aussage getroffen worden, dass diese Forderung einer Bezahlung in Rubel auch auf Öl und andere Rohstoffe ausgedehnt werden könnte. Dennoch aktuell in den Börsenpreisen enthalten, wie gesagt, der Status quo, dass die Gaslieferungen erfolgen und auch bezahlt werden. Schauen wir einmal auf das Thema Notenbankpolitik und ich erinnere an die Zeit noch vor dem Ukraine-Konflikt. Die zunehmende restriktive Notenbankhaltung bezüglich möglicher Zinserhöhungen aufgrund der anhaltend hohen Inflation und auch mit Spannung dann erwartet letztendlich am 16. März, was wird jetzt konkret die Fed sagen bezüglich möglicher Zinserhöhungen. Jetzt natürlich vor dem Eindruck des Ukraine-Konflikts nochmal verstärkt, weil natürlich gerade aufgrund der hohen Ölpreise, aufgrund der hohen Rohstoffpreise, die Inflation nochmal verstärkt wird. Und wir haben es auch in den ersten Daten bereits gesehen. Hier haben wir am 16. März eine klare Aussage bekommen. Und man kann ja sagen, viele haben auch erwartet, dass die Notenbanken vielleicht etwas expansiver agieren könnten, also weniger restriktiv aufgrund der Unsicherheiten des Ukraine-Konfliktes. Dementsprechend hat die Fed nicht reagiert, sondern sie hat klar gesagt, sie gehen davon aus, dass sie die Inflation stärker bekämpfen werden mit bis zu 7 Zinserhöhungen, die in den Raum gestellt werden. Wir werden uns nachher auf einer Folie anschauen, was jetzt der Konflikt in der Ukraine tatsächlich weiterhin für Zinserhöhungen einzahlt. Genauso nimmt auch der Druck auf die EZB zu. Die EZB, die lange auf dem Standpunkt geblieben ist, die Inflation wäre temporärer Natur, da angebotsorientiert und sollte mit einem Reopening auch wieder zurückgehen, gerät jetzt doch mehr und mehr unter Druck, da sich die Inflation manifestiert. Und auch hier gibt es durchaus etwas restriktivere, wenn auch bei weitem nicht so klare Aussagen wie seitens der Fed, dass es zu Zinserhöhungen noch in diesem Jahr kommen könnte. Interessant sicherlich die ersten Ergebnisse bestimmte hinsichtlich der Stimmungsindikatoren nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Der erste Indikator war der ZEW-Index, der deutlich zurückgekommen ist und auch zwar deutlich stärker, als wir das praktisch bei der Corona-Krise gehabt haben, um 93 Punkte. Bestätigt jetzt eigentlich auch ein Stückchen weit durch den Rückgang im IFO-Geschäftsklima-Index, speziell in der Erwartungskomponente, wo wir einen Rückgang gesehen haben von 98,4 auf 85,1. Allerdings ist die Erwartungskomponente mit 85,1 immer noch deutlich höher, als das in Corona-Zeiten der Fall gewesen ist. Das war beim ZEW-Index, also einem Index, der vor allen Dingen von Volkswirten berechnet wird oder bestimmt wird, nicht ganz der Fall, sondern im Gegenteil, hier war der Rückgang deutlich stärker. Begründung liegt natürlich in erster Linie mal auf der Erwartung, dass wir durchaus bis zum Sommer auf eine Halbierung der Ölimporte zukommen könnten und aber auch die Inflation bzw. die höheren Preise bei den Vorprodukten, genauso wie Lieferengpässe, die sich jetzt inzwischen aufgrund des Konfliktes in der Ukraine ergeben. Automobilsektor sei hier genannt, das Stichwort Kabelbäume, aber auch andere Aspekte. In China ist das Thema Corona nochmal wieder stark aufgeflackert, was ebenfalls zu Lieferengpässen führen könnte. Ich erinnere hier in diesem Falle an den Lockdown, den wir momentan in Shanghai haben, in zwei Phasen, Ost- und Westteil der Stadt, eine Stadt, die 26 Millionen Einwohner hat und die vor allen Dingen den größten Seehafen betreibt. Und auch da erinnern wir uns an 2021, Mai und August, wo für den Zeitraum von einmal 4, einmal 6 Wochen große chinesische Containerhäfen in einen Lockdown gekommen sind, was zu Verwerfungen im Welthandel geführt hat. Derlei Signale sehen wir momentan nicht. Auch bemüht man sich in Shanghai, die Abfertigung der Container aufrechtzuerhalten. Aktuell ist tatsächlich der Stau von Containerschiffen vor dem Hafen liegt in circa bei 2,8 Tagen. Im Verhältnis dazu haben wir in Häfen wie Seattle oder auch Los Angeles Zeiten von circa 5 Tagen. Also insofern momentan sehen wir noch keine großartigen Verwerfungen. Sicherlich aber etwas, was wir im Hinterkopf behalten müssen. Und auch etwas, das tatsächlich Anfang der Woche zu einem Rückgang des Ölpreises geführt hat, weil man befürchtet hat oder angenommen hat, dass letztendlich die chinesische Wirtschaft durch Corona nochmals stärker in Mitleidenschaft gezogen werden könnte und damit auch weniger Ölnachfrage gegeben wird. Hinzu kommt, dass die chinesische Regierung innerhalb der letzten Wochen angekündigt hat, die harten regulatorischen Maßnahmen gerade gegen den Technologiebereich in China möglicherweise etwas zu lockern und auf der anderen Seite aber auch alle Auflagen der SEC für eine Notierung chinesischer Titel an der New Yorker Börse erfüllen zu wollen. Also durchaus etwas Positives seitens der Regierung hinsichtlich der Regulierung. Die USA wiederum hat mit der Inflation in vollem Ausmaß zu kämpfen. 7,9% war der letzte Wert. Man sieht vor allen Dingen, dass das Verbrauchervertrauen darunter leidet. Allerdings, auch darauf werden wir noch stärker eingehen, der Arbeitsmarkt bleibt weiterhin sehr robust. Wenn man sich jetzt mal auf die rechte Seite schaut, und ich sagte, die Unsicherheit lüftet sich ein wenig, dann haben wir hier die Werte an den Kapitalmärkten seit Beginn des Monats, also eine Woche nach dem Kriegsbeginn am 24. Februar. Und es überrascht schon ein wenig, oder man hätte es wahrscheinlich nicht erwartet, dass sowohl der Eurostoxx vor allem, aber auch der S&P 500 deutlich im Plus sind, die Staatsanleihen deutlich gestiegen sind, Unternehmensanleihen genauso wie High-Yield-Spreads bewegen sich in etwa nahe auf dem Stand, den wir auch am 1. März gehabt haben. Der Euro ist etwas unter Druck und der Ölpreis immer noch etwas höher, auch wenn wir weit entfernt sind von den Höchstkursen, die wir zwischenzeitlich bei $140 pro Barrel gehabt haben. Schauen wir etwas detaillierter auf den Markt, auf die Aktienmärkte auf der nächsten Seite. Und hier haben wir mal abgetragen die Wertentwicklung seit Beginn der Invasion. Könnt ihr bitte eine Seite weiterblättern? Danke. Dann sehen wir nämlich das Ausmaß noch sehr viel stärker. Linke Seite der S&P 500. Wir liegen inzwischen circa knapp 10% höher als das Niveau vom 23. Februar, sprich von dem Tag, bevor die Invasion stattgefunden hat. Hier sieht man auch, das, was ich vorhin andeutete, die Unsicherheit in den USA bezüglich des Ukraine-Konfliktes lässt nach. Wir haben einen Volatilitätsindex auf einem Niveau von 20, das ist relativ gesehen schon wieder sehr viel niedriger. Hintergrund ist natürlich, die Amerikaner sind nicht so stark betroffen von der Ukraine-Krise, weil sie Netto-Energie-Exporteur sind und dementsprechend nicht so stark letztendlich auch in eine Abhängigkeit geraten könnten von erhöhten Rohölpreisen. Aber auch Europa hat fast das Niveau wieder erreicht von Vorinvasion. Und auch das überrascht. Hintergrund ist ganz sicher, dass vor allen Dingen das Worst-Case-Szenario, dass es zu einem Energieembargo seitens der Russen oder aber auch jetzt, wie viel diskutiert, seitens der Europäer selber kommen könnte, die Rohölpreise durch die Decke gehen könnte, gerade Basisindustrien, wie bei uns in Deutschland die Chemieindustrie stark leiden könnte, was dann generell weltweit zu Engpässen führen würde, dass dieser Worst Case momentan nicht aufgetreten ist. Andere Aspekte, die man hier sicherlich auch mit in Bezug nehmen muss, ist, dass dieser Worst Case natürlich Anfang des Monats gerade auch, wenn ich an den Fund Manager Survey der Bank of America denke, in einem extrem negativen Sentiment gemündet haben, was sich jetzt ein Stückchen weit auflöst. Wir hatten damals eine Rekord-Cash-Quote von ca. 6%. Inzwischen sind diese Sentiment-Indikatoren wieder etwas neutraler. Man wird durchaus etwas zuversichtlicher, sicherlich nicht bullisch. Denn Hintergrund ist auch, das, was ich in vielen Calls schon gesagt habe, anders als bei anderen Krisen können die Notenbanken hier weniger stark unterstützen, sondern müssen aufgrund der hohen Inflation tatsächlich restriktiv agieren. Ein Aspekt, der auch angeführt sei für die Bewegung, das trifft vor allen Dingen die USA. Wir haben in Amerika Aktienrückkäufe bis circa Mitte des Monats in Höhe von 319 Milliarden US-Dollar gehabt seit Jahresanfang, verglichen mit dem letzten Jahr, wo dieser Wert sich für den gleichen Zeitraum auf 267 Milliarden belaufen hat. Auch ein Aspekt, dass die Unternehmen durchaus zuversichtlich gewesen sind und auf niedrigeren Niveaus letztendlich auch ihre Aktien zurückgekauft haben. Alles, wie gesagt, unter dem Aspekt, dass wir kein Energieembargo bekommen werden. Schauen wir mal eine Seite weiter, weil das Ganze ist insofern auch verwunderlich, dass wir nicht nur eine Bestätigung der US-Notenbank bezüglich der restriktiven Fed-Politik bekommen haben am 16. März. Nein, tatsächlich sind sogar die erwarteten Zinserhöhungen noch weiter angehoben worden seit diesem Zeitpunkt. Wir sehen auf der linken Seite die erwarteten Zinserhöhungen zu den jeweiligen Notenbanksitzungen, die unten angetragen sind auf der X-Achse, sowohl am 16.3. als auch dann in dunkelblau am 28.3. Also deutliche Unterschiede, bleiben wir beispielsweise mal für die Notenbanksitzung vom 14. Dezember diesen Jahres, so war ursprünglich am 16. März ein Zinssatz in Höhe von 1,94 aufgrund der Fed Fund Futures erwartet worden. Wir reden jetzt von 50 Basispunkten mehr, 2,47. Und generell kann man sagen, der Unterschied auch für die kommenden Monate, also für die kommenden drei Notenbanksitzungen bis zum 27. Juli, sind circa 40 Basispunkte gemessen am 16.3. Hintergrund ist, dass durchaus damit gerechnet wird, mit einem höheren Prozentsatz sowohl eine 50-Basispunkt-Zinserhöhung im Mai als auch dann auf der nächsten Sitzung im Juni bekommen, sodass wir schon per 15. Juni einen Notenbankzinssatz von 1,22% haben könnten. Aktuell, wie gesagt, ist der Zinssatz bei 0,25 bis 0,5%, also in der Range tatsächlich 0,34 aktuell. Also insofern sehr viel restriktiver noch. Dennoch haben die Aktienmärkte sich gut erholen können von den Tiefständen, was auch ein Zeichen der Stärke ist und aber auch der Klarheit seitens der US-Notenbank. Dass das Ganze durchaus auch auf Kosten des Wachstums gehen könnte, sieht man auf der rechten Seite. Hier haben wir die Zinskurve oder die Zinsdifferenz zwischen den US-2- und 10-jährigen Staatsanleihen. Wenn man mal zurückgeht, wir hatten noch im letzten Jahr im Oktober Werte von ca. 1,5% und sind jetzt nahezu bei 0, aktuell 0,04%, also 4 Basispunkte. Wenn diese Kurve invers wird, redet man immer davon, dass es durchaus zu einer Rezession kommen könnte. Hierbei sei erwähnt, nicht immer, wenn sie invers war, kam es zu einer Rezession, aber immer, wenn es zu einer Rezession kam, war vorher auch die Zinsstrukturkurve invers. Also es ist kein sicherer Vorbote, etwas aber, worauf man sicherlich schauen muss. Und tatsächlich, wenn man mal ein Jahr nach vorne schaut oder sich auch die sogenannte Terminal Rate seitens der Fed anguckt und die Erwartung aber, die wir bisher an die 10-jährigen Zinsen haben, dann könnte dieser Zinsunterschied zwischen 2- und 10-jährigen Zinsen tatsächlich sich in der Spitze auf 0,5% belaufen, unter der Annahme, dass die 2-jährigen bei ca. 3% landen werden und die 10-jährigen auf einen oder auf ungefähr 15, 18 Monate Sicht bei 2,5%. Blättern wir eine Seite weiter und schauen mal auf Deutschland. Deutschland, das Land, was auch innerhalb der Europäischen Union vielleicht die stärksten Handelsverflechtungen mit Russland hat, aber auch die höchste Energieabhängigkeit, zumindest mal was die großen Euro-Länder betrifft. Und wir sehen hier das, was ich andeutete, der IFO-Geschäftsklimaindex, die Erwartungskomponente, die deutlich zurückgegangen ist. Und das gilt tatsächlich für jedes Gewerbe. Nicht nur für das verarbeitende Gewerbe, den Dienstleistungssektor, sondern auch für Handel und Bauhauptgewerbe. Und wir haben in diesem Call heute mal eine Entlehnung der IFO-Konjunkturschnecke, wie wir sie nennen, genommen. Und man sieht hier, auch wenn es etwas klein ist, weil es direkt aus den Unterlagen vom IFO stammt, dass tatsächlich dieser rote Pfeil seit März 2022 doch deutlich mehr in eine Abkühlungsrichtung geht. Lange Zeit hatten wir 2021 eher eine Entwicklung aus der Krise über die Erholung in den Boom. Das hat sich jetzt um den Nullpunkt entwickelt über die letzten Monate, aber gerade der März deutet jetzt doch stark auf eine Abkühlung hin. Und vielfach wird diskutiert, dass wir in einer Rezession landen könnten. Wenn wir jetzt auf eine rein technische Rezession, das heißt zwei Quartale in Folge mit einem negativen Bruttoinlandsproduktwachstum schauen, ja, dann muss man für Deutschland davon ausgehen, dass wir diese zwei Quartale bekommen werden. Dennoch, die Wachstumserwartung fürs Gesamtjahr ist weiterhin robust positiv. Wir erwarten ca. 2% Wachstum und wenn ich mir das Gutachten der Wirtschaftsweisen von gestern anschaue, dann erwarten die 1,8%, also auf Jahressicht durchaus eigentlich ein sehr robustes Wachstum. Man muss fairerweise sagen, erwartet haben wir nach der Corona-Krise ursprünglich einen Reopening-Effekt, der uns zu einem Wirtschaftswachstum in Höhe von 3,8% hätte führen sollen. Und auch die Wirtschaftsweisen hatten, glaube ich, ursprünglich eine Annahme von 3,5%, also dementsprechend circa 1,5% durch den Ukraine-Effekt weniger. Mit einer Möglichkeit einer technischen Rezession, gerade weil das erste Quartal auch negativ erwartet wird. Das gilt allerdings nur für Deutschland. Alle anderen Euro-Länder waren im vierten Quartal letzten Jahres positiv. Hier wird sich zeigen müssen, wie weit die Auswirkungen für das zweite Quartal gelten. Blättern wir eine Seite weiter und schauen uns tatsächlich weitere Frühindikatoren an. Und ich sagte am Anfang, wir haben eine Vielzahl von Daten, die jetzt alle natürlich dahin interpretiert werden, wie wirkt sich denn jetzt der Ukraine-Konflikt tatsächlich auf die Konsumenten, auf die Stimmung, aber auch auf die Unternehmen aus. Bisher muss man sagen, die Erwartungskomponenten, gerade das Sentiment, also sprich der ZDW-Indikator oder auch der IFO, eher negativ. Die Einkaufsmanager-Indizes der Eurozone allerdings bisher relativ robust. Wir haben zwar einen Rückgang, der verhält sich aber relativ geringfügig. Also um es vielleicht mal in Zahlen auszudrücken, bei der Produktion haben wir einen Rückgang von 58,2 auf 57 Punkte gehabt, bei dem Dienstleistungssektor von 55,5 auf 54,8. Beides Werte über der 50. Ein ähnliches Bild, by the way, trifft auch für die USA zu. Hier erwarten wir sogar in den kommenden zwei Wochen die Veröffentlichung eines höheren Einkaufsmanager-Indizes und auch deutlich über der 50. Also das signalisiert weiter, dass man generell von einem Wachstum in beiden großen Volkswirtschaftsblöcken ausgehen sollte. Das Konsumklima auf der anderen Seite allerdings geht zurück und Sie sehen es auf der rechten Seite hier dargestellt am GfK-Konsumklimaindex. Hier haben wir auch den Wert aus den Corona-Jahren dabei, vom 1.5.2020. Auf diesem Niveau sind wir nicht. Durchaus aber in dem ersten Quartal 21, als wir nochmal härtere Lockdowns bekommen haben, der Rückgang hier auf der rechten Seite. Begründung liegt natürlich in erster Linie mal in der Sorge, dass es aufgrund der Lieferengpässe und auch aufgrund eines möglichen Energieembargos zu Kurzarbeit kommen könnte, damit im Prinzip das Haushaltseinkommen der Bürger getroffen werden könnte und nicht für Konsum zur Verfügung steht. Und natürlich aber auch der hohe Preisanstieg, der sich deutlich länger hält und möglicherweise jetzt durch den Ukraine-Konflikt nochmal deutlich verstärkt werden könnte. Insofern Konsumklima eher mal sehr verhalten bzw. negativ. Blättern wir eine Seite weiter, dann sehen wir das Gleiche auch in Teilen für die USA. Hier haben wir zwei verschiedene Indikatoren für ein Verbrauchervertrauen. Das eine ist von der Uni Michigan in hellblau, der inzwischen sogar einen Wert erreicht hat, der unter dem Krisenniveau aus dem April 2020 liegt. Und das hat sich auch bereits vorher angedeutet. Er ist sehr viel sensitiver auf Inflationsdaten. Sprich, der negative Effekt kommt eigentlich schon aus der zweiten Hälfte 2021 mit den weiter hohen Inflationsdaten. Anders das Verbrauchervertrauen des Conference Boards. Hier kommen wir zwar auch zurück, aber bei weitem nicht auf das Niveau, was wir in Corona gehabt haben. Der Druck kommt natürlich aus den hohen Energiepreisen, genauso wie aber auch einer geringeren fiskalpolitischen Unterstützung seitens der Notenbank. Auf der anderen Seite, und das sehen wir auch auf der rechten Seite, ist es in Amerika sehr viel komfortabler, weil wir haben eine Arbeitslosenrate, die mit 3,7% erwartet wird und damit niedriger ist als das, was wir vor Corona hatten. Und wir haben dennoch weiterhin ca. 12 Millionen offene Stellen, bei einem Lohnwachstum im Verhältnis von vor einem Jahr von ca. 5,5%. Das heißt, die Amerikaner sind sehr wohl in der Lage, Jobs zu finden und das auch zu höheren Löhnen. Also insofern wird ein Stückchen weit die Inflation kompensiert, dadurch, dass man auch ein höheres Lohnniveau bekommt. Andere Situation als das, was wir hier in Europa haben oder speziell in Deutschland haben, wo wir die Auswirkungen der Sanktionen und eben möglicherweise auch die Energiepreise sehr viel stärker spüren können. Das nächste, was uns bevorsteht, und damit blättern wir auf die nächste Seite, sind jetzt die Gewinnsaison in den USA mit Beginn der zweiten Woche im April. Und wenn man sich das anschaut, dann fragt man sich, ob es eigentlich ein Widerspruch ist. Ich habe ganz bewusst mal unsere Amundi-Prognosen für das Wirtschaftswachstum angeschrieben. Für die USA erwarten wir 3,2 bis 3,4%. Das ist eigentlich keine Veränderung zu dem, was wir vor der Ukraine-Krise hatten. Nur, dass wir es jetzt in einem kleinen Korridor ausdrücken. In Euroland allerdings sehr wohl ein Rückgang von auf einen Wert von 2,0 bis 3,2. Das entspricht einem Rückgang von 1,5%. Und auch das Weltwirtschaftswachstum würden wir in Summe mit 0,5% niedriger einschätzen. Im Gegenzug dazu allerdings dann, und das sehen wir auf der rechten Seite der unteren Tabelle, eine sehr viel höhere Inflation. Und mit beiden Werten befinden wir uns eigentlich in guter Gesellschaft, wenn ich jetzt vergleiche mit dem, was eigentlich gestern auch der Sachverständigenrat gesagt hat. Er geht von einem Wirtschaftswachstum für Deutschland von 1,8% aus bei einer Inflation von 6,1%. Wir erwarten hier einen Korridor noch von 4,5 bis 5,8 für die Eurozone. Vor dem Hintergrund erscheinen Unternehmensgewinnschätzungen, wie Sie sie unten sehen, für 2022 und 2023 in Höhe von 10%, knapp 10% muss ich ehrlicherweise sagen, für den S&P 500 oder auch knapp 10% für den Eurostoxx 50 sehr hoch. Und es ist die Frage, wie weit die Unternehmen diese Entwicklung bestätigen können. Ebenso für den DAX, der natürlich in Deutschland aufgrund der Exporte mit am stärksten betroffen ist, haben wir noch eine Gewinnwachstum für 2022 über alle Analysten in Höhe von 5%, also nicht nur Amundi, sondern das ist jetzt wirklich das, was man so an Daten bekommen kann. Berücksichtigt werden muss, dass diese Gewinnerwartungen natürlich auch die erhöhten Inflationen berücksichtigen. Denn tatsächlich wird angenommen, dass man die Margen weitergeben kann. Das ist ein Aspekt und deshalb habe ich auch ganz bewusst die Inflationserwartung für 2022 rechts daneben geschrieben. Das heißt, diese Werte sind irgendwo auch in diesen Gewinnschätzungen mit enthalten. Trotzdem wird sich zeigen müssen, wie weit die Unternehmen diesen Ausblick aufrechterhalten können oder auch in Teilen zurücknehmen müssen. Ein Aspekt, den ich an der Stelle noch erwähnen möchte, für einen Index ist natürlich auch immer das Thema, Rohstoffwerte oder auch Ölwerte haben einen Anstieg innerhalb der letzten 3 Monate aufgrund der gestiegenen Preise mitgenommen, während natürlich andere Branchen stärker betroffen sind, einen Rückgang haben. In Summe kann man sagen, es gibt mehr Gewinnrevisionen nach unten, geringfügig für den S&P 500, sehr viel stärker allerdings beim DAX. Das heißt, hier haben wir durchaus ein Revision Ratio von ungefähr 15%. Was die Bewertung der Aktienmärkte betrifft auf der rechten Seite, sieht man, wir kommen ein Stückchen weit zurück. Das gilt sowohl für den S&P 500 mit aktuell leicht über 20, aber vor allen Dingen auch für den europäischen Markt. Und auch hier zeigt sich die regionalen Unterschiede. Wir haben es abgetragen, unten auch nochmal in dem relativen Wert des sogenannten Forward KGVs oder Forward Price Earnings Ratio, wo man sieht, im historischen Vergleich seit 2013 haben wir eigentlich den größten Bewertungsunterschied zwischen Europa und den USA. Auch hier wird also deutlich eingepreist inzwischen, dass Europa verlieren wird, aber eben auch das Überraschungspotenzial verringert, dass es hier noch stärker letztendlich auch zu Rückgängen kommen soll. Wenn ich das alles zusammenfasse auf der letzten Seite und ich bin heute etwas länger als normal, dann sehen Sie, dass wir an unserer Asset Allocation nicht großartig viel verändert haben, außer dass wir regional auch anpassen. Die Veränderungen gegenüber dem Vormonat lassen die Aktien in Summe bei neutral. Allerdings erhöhen wir unsere USA-Quote, wir reduzieren Europa und wir reduzieren für den Moment zumindest auch das Übergewicht von, was wir in China hatten, auf neutral. In Europa gehen wir auf leicht Untergewichten, in den USA auf leicht Übergewichten. Alle anderen Komponente lassen wir unverändert gegenüber dem Vormonat. Hier speziell auch aufgrund der Zinserhöhung die Durationskomponente mit kürzer als der Durchschnitt. Und wir behalten auch unsere globale Diversifikation in den Rohstoffbereich Öl und Gold bei. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ich habe ein wenig Licht ins Dunkel bringen können und bin selbst sehr gespannt, wie die Ergebnissaison im April verlaufen wird.
Ja, vielen Dank, lieber Thomas. Ich glaube, du hast schon Licht ins Dunkel bringen können, quasi mit einer Taschenlampe auch in die letzte Ecke reingeleuchtet. Ich möchte zwei Themenbereiche rausnehmen, wo einige Fragen da sind. Das eine ist die Zinsentwicklung und das andere ist tatsächlich, oder Zinserwartung, das andere ist tatsächlich unsere Sicht auf ESG oder auf nachhaltiges Investieren. Fangen wir mit der Zinserwartung an. Du hast ja unsere Prognosen, unsere Einschätzungen hier präsentiert. Manch einer hat sich gefragt, ob das noch so haltbar ist, ob nicht die Energie- und Lieferkettenproblematik da nicht genug eingepreist ist. Und ein zweiter schließt sich da an und sagt, ja, zählt nicht momentan nicht eher der Realzins nach Inflation? Was würdest du dazu sagen?
Gut, fangen wir mit der letzten Frage an. Wenn ich mir den Realzins nach Inflation angucke, dann bleiben wir weiterhin negativ. Das ist auch der Grund, warum grundsätzlich gesagt wird, die Notenbanken akzeptieren, ein Stück hinter der Kurve zu agieren. Man ist zwar extrem restriktiv, wenn wir uns tatsächlich die Anzahl der Notenbank- oder Zinsschritte jetzt anschauen. Wie gesagt, zwischen 8 und 9 werden das Jahr 2022 seitens der FED erwartet. Im Dezember waren es noch 2. Das klingt ja extrem aggressiv oder restriktiv in dem Sinne. Dennoch, man wird weiterhin einen negativen Realzins behalten. Insofern ist man hier, also die Bemerkung, die da gemacht worden ist man hier nicht aggressiv genug, ist ja so ein bisschen die unterschwellige Meinung, weil wir nachhaltig weiterhin negative Realzinsen behalten. Ja, das ist richtig unter Umständen. Heißt aber im anderen Sinne auch, man hat sehr wohl im Kopf, dass man das Wachstum nicht über Gebühr abwürgen möchte. So, und den ersten Teil der Frage, den mussten wir jetzt leider nochmal wiederholen, lieber Peter.
Die Frage war tatsächlich, ob in unserer Zinserwartung die Energie- und Lieferkettenproblematik ausreichend eingepreist ist.
Na gut, es ist eine angebotsorientierte Inflation, die wir in diesem Falle haben. Also sowohl seitens des Ölpreises, auch seitens der Lieferketten, die Notenbanken tatsächlich ja nicht direkt adressieren können. Also insofern geht das immer nur indirekt. Es kann schon sein, also wenn ich jetzt mal schaue, was wir speziell für die EZB erwarten, dann reden wir eigentlich auf Sicht von einem Zinssatz, der vielleicht bestenfalls 2 Zinsschritte, das heißt einen Leitzins von 0% in 12 Monaten einpreist, das mag ein Stückchen weit zu gering sein, denn auch hier erwarten wir für die 10-jährigen Renditen gerade mal einen Wert von 0,3. Ich denke, dass wir hier ein Stückchen höher kommen werden, ohne dass ich jetzt zwingend der Meinung wäre, wir bräuchten mehr als 2 Zinserhöhungen seitens der EZB in diesem Jahr. Und die FED habe ich jetzt, glaube ich, ausreichend diskutiert. Mit 9 Zinserhöhungen sind wir sehr aggressiv. Hier besteht also eigentlich nicht ein Überraschungspotenzial auf der restriktiven Seite.
9 Zinserhöhungen, nicht schlecht. Gut, vielleicht mit einer Bitte um eine kurze Antwort, weil das ist wirklich die Frage, die ich noch gerne reinnehmen möchte, weil es mich erinnert hat an die Diskussion, die wir momentan im Verband, in unserem Verband, im BVI haben. Gibt es eine nachhaltige Rüstung? Ein Zuhörer fragt sich, ob der Ukraine-Krieg einen Einfluss jetzt hat auf unsere ESG-Perspektive in Bezug auf Gas, Atom, Rüstung und so weiter. Gibt es sozusagen einen gerechten Krieg, einen Verteidigungskrieg? Gibt es nachhaltige Rüstung oder nachhaltige Gasversorgung? Was würdest du dazu sagen?
Ja, das ist natürlich ein Thema, was stark diskutiert wird. Und ich bin auch gespannt, was Herr Hasler nachher dazu sagen wird. Aber man muss klar sagen, politisch haben wir eine Zeitenwende. Während wir lange Jahre eigentlich nicht unsere Quoten bezüglich einer militärischen Erweiterung, sprich diese 2% des Bruttoinlandsprodukts, was von der NATO gefordert wird, erfüllt haben, wir lagen immer bei 1,4, haben wir jetzt einen Fonds aufgelegt im Umfang von 100 Milliarden, der über die kommenden Jahre abgerufen werden kann und wollen auch in den kommenden Jahren tatsächlich mehr als 2% unseres Bruttoinlandsprodukts in Rüstung investieren. Da kommt dieser Gedanke her, wie weit sind denn solche Unternehmen unter Umständen im Nachhaltigkeitssinne auch opportun? Weil natürlich ansonsten die Kapitalkosten dieser Unternehmen sehr hoch sein könnten und die Investitionen eventuell auch schieflaufen können. Aus pragmatischer Sicht, aus Amundi-Sicht, sage ich dazu ganz klar, wir werden uns da so verhalten, wie wir uns auch bei der Frage nach Erdgas als Überbrückungstechnologie verhalten haben, wenn es seitens der Taxonomie-Kommission als nachhaltig eingestuft wird, dann werden wir das auch berücksichtigen, immer natürlich unter dem Aspekt, dass das, was wir generell ausschließen, das heißt Streubomben etc., natürlich ausgeschlossen bleibt. Aber ich denke, auch da wird die Taxonomie Maß und Mitte finden.
Sehr gut, wunderbar, vielen Dank. Ein klares Statement auch für Amundi. Ja, vielen Dank, lieber Thomas, für deine Einschätzung. Ich komme jetzt auch gleich zum zweiten Gast, ohne weitere Verzögerung. Ich möchte ganz herzlich begrüßen Robert Hassler. Er ist ja Experte in den Themen, über die wir jetzt reden wollen. Er hat seinen Vortrag benannt, die aktuellen Trends im ESG-Markt. Und Herr Hassler, wenn ich jetzt so drauf schaue, das Finanzsystem soll ja insgesamt nachhaltiger gestaltet werden. Das ist ja auch Ziel des Aktionsplans der Europäischen Union. Und wenn ich so drauf schaue, die Länder und Kontinente überall auf der Welt haben sich jetzt dazu auf den Weg gemacht. Und wenn ich das auch so aus diesem Thema Biodiversität heraus sehe, heißt das, dass neue Aspekte auch mit einbezogen werden. Was würden Sie sagen, wo stehen wir da heute?
Ja, also vielen herzlichen Dank, Herr Bartstöber, auch erstmal dafür, dass ich in diesem Call hier dabei sein darf. Und das ist genau die perfekte Überleitung, die Sie mir jetzt gerade gebaut haben. Also wir haben ja vor kurzem ein Vorgespräch gehabt und ich dachte mir, also wenn ich jetzt über Trends spreche und über neue Entwicklungen im ESG-Bereich, dann komme an der Regulierung nicht vorbei. Aber ich möchte einfach auch mal ein Thema hervorheben und das ist jetzt eines der Themen. Es gibt mehrere Themen, aber das Thema der Biodiversität, das wird immer dringender und immer wichtiger und ich möchte jetzt in den nächsten 10 Minuten ungefähr Ihnen aufzeigen, was sich da so alles schon tut und weiter tun wird und wie die Regulierung im Endeffekt auch mit dieser Thematik denn umgeht. Zu Beginn ein furchtbares Bild, also ich sage es jetzt einfach mal, obwohl wir es selber gezeichnet haben, das ist hier eine Übersicht, eine globale Übersicht, die veranschaulichen soll, dass wir in Deutschland und in Europa nicht die einzigen sind, die gerade momentan von einer Sustainable Finance Regulierung beglückt werden. Wir sehen hier auf der linken Seite die verschiedenen Regionen dieser Welt, von Afrika bis runter nach Nordamerika. Die Größe der Balken stellt dar die Anzahl und die Intensität der Regulierung. Das heißt also, je größer, desto mehr Sustainable Finance Regulierung gibt es. Und auf der rechten Seite sieht man die großen Themen der Sustainable Finance Regulierung, also einmal der ganze Green Bond Bereich, dann ESG Risk Management und Transparenz, das gleiche auf Klima bezogen, die Taxonomien, die Produktstandards, Labels und so weiter und dann das Thema Stewardship und Engagement. Das heißt, es ist also weltweit momentan wirklich einiges geboten. Und interessant ist eben zu sehen, nicht nur in Europa passiert viel, sondern eben auch in Asien. Und zwar in beiden Regionen werden viele verschiedene Themen hier mit abgedeckt, wohingegen andere Regionen, zum Beispiel Afrika, sich stark auf die Green Bond Thematik fokussiert und in Amerika jetzt ja gerade erst vor kurzem von der SEC auch nochmal angeschoben, steht das Thema Klima sehr stark im Zentrum. Nebenbei erwähnt, gibt es mittlerweile nicht nur in Europa, wie gerade ja auch schon mal andiskutiert, eine Taxonomie. Also Taxonomie ist ja der Anspruch hier zu definieren, was nachhaltig ist und was nicht nachhaltig ist, sondern diese Taxonomien gibt es mittlerweile in über 20 Ländern dieser Welt, inklusive Regionen, die vielleicht jetzt für den Finanzmarkt so in der Form nicht super zentral wichtig sind, aber interessant zu sehen, selbst in Kasachstan, in der Mongolei und in der Dominikanischen Republik gibt es derartige Ansätze. Ich möchte so ein bisschen nochmal die Brücke bauen zu dem, was bei uns gerade momentan in Europa passiert. Ich denke, das haben Sie vielleicht auch schon mitbekommen. Es gibt einen Regulierungsvorschlag zur Corporate Sustainability Due Diligence. Man kann auch sagen, das ist so ein bisschen das europäische Lieferkettengesetz, das nochmal deutlich darüber hinausgeht, was es in Deutschland schon gibt. Und dann nochmal jetzt in Bezug auf die Taxonomie. Vor kurzem ist ein Vorschlag unterbreitet worden einer sozialen Taxonomie. Diese Woche ist ein Vorschlag unterbreitet worden einer Taxonomie-Erweiterung in Richtung Transition. Das bedeutet also, eine Weiterentwicklung dahingehend, dass die Taxonomie nicht nur die grünen Aktivitäten definiert, sondern eben auch Aktivitäten mit einbezieht, die jetzt wichtig sind, um die Transformation zur Nachhaltigkeit zu realisieren, die aber vielleicht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht wirklich grün sind. Ob das alles von der EU-Kommission umgesetzt wird, ist momentan noch ein Stück weit offen. Sicher ist, wo wir gerade momentan stehen bei der Taxonomie, dass die beiden Themen Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel soweit jetzt mal ausdifferenziert worden sind. Und da starten auch schon die Berichtspflichten. Wir erwarten jetzt schon auch, dass die Atom- und Gas-Themen jetzt in die Taxonomie aufgenommen werden. Ab diesem Jahr gibt es die Berichtspflicht in Bezug auf die Taxonomie-Eignung und ab nächsten Jahr für die Unternehmen eben auch eine Berichtspflicht zur Taxonomie-Konformität. Und ich möchte mich jetzt aber stärker auf die Themen fokussieren, die wir vielleicht ein bisschen so aus dem Fokus verloren haben. Denn die Taxonomie besteht ja nicht nur aus Klimawandel, sondern sie besteht aus insgesamt momentan 6 Umweltzielen. Sie sehen hier nachhaltige Wassernutzung, Kreislaufwirtschaft, Verschmutzungen, Emissionen und eben auch die Biodiversität. Und das sind 4 Themen, die jetzt, ich sage jetzt mal ganz hart im Schnellverfahren, auch noch in den ganzen Gesetzgebungsprozess mit eingebunden werden soll, sodass ab dem nächsten Jahr tatsächlich die Berichtspflicht in Bezug auf die Taxonomie sich auch auf diese Themen hier bezieht. Und da hat also gestern die Plattform on Sustainable Finance auf der Basis einer Konsultation vom letzten Jahr einen Vorschlag unterbreitet, der jetzt von der EU-Kommission sozusagen aufgegriffen wird. Und wir erwarten noch im ersten Halbjahr 2022 einen ersten Draft Delegated Act in Bezug auf diese 4 weiteren Umweltkriterien. Was ist Biodiversität? Ein Blick auf die europäische Biodiversitätsstrategie liefert eine, wie ich finde, wirklich wunderbare Definition. Biodiversität bezeichnet die Vielfalt des Lebens auf der Erde, zu der Pflanzentiere, Pilze, Mikroorganismen und deren Lebensräume gehören. Auf diesem Geflecht an Lebewesen bauen die Ökosysteme auf, die allen Volkswirtschaften und Gesellschaften zugrunde liegen. Und in derselben Biodiversitätsstrategie steht aber auch drin, dass unsere Wirtschaft einfach ja ziemlich stark auf die Natur angewiesen ist. Da gibt es verschiedene Studien. Diese Studie hier, die hier zitiert wird, die habe ich auch in anderen Studien wiedergefunden. Und dort wird eben gesagt, dass die Hälfte des weltweiten Bruttosozialprodukts, ca. 40 Billionen, und das sind jetzt die deutschen Billionen, nicht die englischen, also das wären dann die Trillions, also 40 Billionen Euro, sind unmittelbar von der Natur abhängig. Was macht jetzt die Europäische Union, um hier dagegen zu wirken, also dem drohenden Artenschwund tatsächlich auch entsprechende Maßnahmen entgegenzusetzen? Da gibt es eine ganze Palette, die hier so aufgelistet ist. Ich möchte einfach mal ein paar herausgreifen. Geht davon aus, dass das auch nicht jedermann so richtig bewusst ist, aber es gibt den Plan, 25.000 Kilometer Flüsse in der Europäischen Union zu renaturieren, den Pestizideinsatz um die Hälfte zu reduzieren, alles bis zum Jahr 2030, massiv aufzuforsten, einen Biolandanbauanteil von 1/4 zu erreichen und ca. 30% der Land- und Meeresfläche als Schutzgebiete auch auszuweisen. Wir kennen mit Sicherheit den Risikoatlas des World Economic Forums, der listet mittlerweile das Biodiversity Loss als eines der absoluten Top-Risiken auf. In der letzten Ausgabe Platz 3 mit einer doch durchaus hohen Signifikanz hier mit 27%. Und Sie sehen hier eben auch die ersten 5. Der Top-Risiken sind alles umweltbezogene Risiken. Und wenn man einen Schritt weitergeht und sich anschaut, was die OECD dazu sagt, die bringt regelmäßige Environmental Outlooks raus. Und in dem letzten steht hier auch ziemlich deutlich drin, dass wenn wir hier nicht gegensteuern, droht bis zum Jahr 2050 ein Artensterben um in der Summe global gesehen ca. 10%. Und das aber runtergebrochen auf bestimmte Arten schaut es ganz anders aus. Ein Drittel aller Meeressäugetiere, 40% aller Amphibien und ein Drittel aller Korallenriffe. Schwerpunkt dieser negativen Veränderungen ist Europa, Asien und Südafrika. Und die Hauptursache ist tatsächlich unsere Agrarindustrie bzw. die dadurch veränderte Landnutzung. Was heißt das jetzt alles für den Finanzmarkt? Ich sage mal so, ein guter Finanzmarkt antizipiert derartige Trends, derartige Risiken. Und es ist hier zum Teil auch schon erkennbar. Also es gibt durchaus Regulierungsansätze, auf die ich jetzt gleich auch nochmal eingehen möchte, die dieses Thema schon aufgreifen oder aufgegriffen haben. Es gibt eine ganz große internationale Konvention, die Convention on Biological Diversity, die quasi die Grundlage ist auch für regelmäßige internationale Treffen, die genauso wie im Klimabereich Conference of Parties heißen, also COP. Und die nächste COP15 zum Thema Biodiversität, die wird im Mai in China stattfinden. Es gibt die TNFD, und das ist die Task Force on Nature-Related Financial Disclosure. Und vielleicht klingt es schon in dem einen oder anderen Ohr von Ihnen, das klingt so ähnlich wie TCFD. Die TCFD ist die Task Force on Climate-Related Financial Disclosure. Das ist ein ziemlich mächtiges Standardwerk, das es gibt im Bereich der Klimaberichterstattung und ein Pendant dazu für Natur und Umwelt ist in der Mache. Da gibt es einen ersten Draft und die finale Version, die soll tatsächlich in 18 Monaten auch vorgelegt werden. Es gibt verschiedene Initiativen auf der Investorenseite, auf die ich jetzt nicht näher eingehen möchte. Und dann natürlich etwas, was Häuser wie uns auch wahnsinnig beschäftigt, wie kann man das alles messen? Also wie kann ich Biodiversität messen? Und da hat sich ein Stück weit jetzt als ersten Schritt etabliert, genauso wie man einen Carbon Footprint berechnen kann, soll man in Zukunft einen Biodiversity Footprint berechnen können. Und da ist unser Haus auch ganz fleißig dabei. Ich gehe mal davon aus, dass wir Ende des zweiten Quartals hier mit einer ersten Lösung aufwarten können. Zu guter Letzt, schneller Durchlauf, wo steckt Biodiversität heute schon drin oder wo wird es morgen drin stehen in Bezug auf die Regulierung? Und jetzt einfach mal ein Blick nach Frankreich, trifft den deutschen Markt jetzt nicht unmittelbar, aber es ist wirklich keine Verwunderung, warum die Franzosen hier auch in Bezug auf die Regulierung führend sind. Sie sind einfach insgesamt im ESG-Thema seit vielen Jahren hier ganz weit vorne, und es gibt das Gesetz zu Energie und Klima. Und hier gibt es eine biodiversitätsbezogene Reporting-Verpflichtung für Unternehmen. Unternehmen müssen also hier ihre Übereinstimmung mit der Convention darlegen. Und sie müssen auch schon eine Strategie entwickeln, wie sie denn ihren Biodiversity Impact, also ihre Auswirkung, ihre negative Auswirkung diesbezüglich denn reduzieren. In Bezug auf die europäische Regulierung, da gibt es zwei Ansätze. Einmal die SFDR, die Offenlegungsregulierung. Da gibt es die sogenannten Principal Adverse Indikatoren. Da gibt es eine verpflichtende Kategorie und eine freiwillige Kategorie. Es muss bis Juni nächsten Jahres, 23 findet, soll das erste PAI Statement dann auch ausgefüllt werden. Hier gibt es einen Indikator bei den Verpflichtenden, und zwar die Aktivitäten, die negative Auswirkungen haben auf sensible Gebiete, also in Bezug auf die Biodiversität sensible Gebiete. Und es gibt zwei weitere Indikatoren, die freiwilliger Natur sind. Und last but not least, hier um nochmal den Kreis zu schließen, komme ich wieder zurück auf die Taxonomie. Wie vorher schon erwähnt, dieses Umweltziel Nummer 6, Biodiversität, soll in diesem Jahr soweit ausdifferenziert werden mit Screening-Kriterien und dann als verpflichtende Reporting-Anforderung ab nächstem Jahr schon gelten. Und unabhängig von dem, dass es dieses Ziel gibt, gibt es ja auch die Do No Significant Harm-Anforderung. Das heißt also die Erfüllung eines Umweltzieles, eines dieser 6 Umweltziele, darf natürlich auch nicht zu Lasten eines der anderen gehen. Das heißt also, insofern ist Biodiversität jetzt schon quasi über diese Schiene hier in der Taxonomie mit dran. Ich hoffe, das war ein Ritt, bei dem ich Sie mitnehmen konnte und ein Stück weit in diese Welt hier, in diese Biodiversitätswelt einführen konnte. Ja, und freue mich auf Fragen, wenn wir noch Zeit dafür haben.
Super, Herr Hassler, ganz herzlichen Dank. Wir haben noch ein bisschen Zeit und ich finde, das ist auch ein wichtiges Thema, das im Tagesgeschäft vielleicht nicht so die ganz hohe Beachtung findet. Wenn ich aber Ihre Zahlen und Ihre Folien anschaue, dann muss ich sagen, das sollte stärker auf der Tagesordnung stehen, weil da hängt auch die Zukunft der Menschheit dran. Deswegen fragt ja auch Teilnehmer, und das finde ich eine sehr interessante Frage, dass vermeintlich nachhaltige Energien wie Windkraft, Wasserkraft oder Freiflächenvoltaik konträr zur Biodiversität stehen, weil natürlich da negative Einflüsse entstehen. Und wie das bei Ihnen, bei ISS, wie Sie dazu stehen?
Ja, also ich meine, im Endeffekt ist es natürlich immer ein Trade-off. Und also gutes Beispiel ist die große Wasserkraft. Das ist eine sozusagen eine nachhaltige Technologie, eine erneuerbare Energientechnologie, die aber in der Regel massive negative Auswirkungen auf die Biodiversität, aber auch auf Menschenrechte, indigene Populationen in der Regel mit sich gebracht hat, sodass wir, ich weiß nicht, seit Jahrzehnten mittlerweile die große Wasserkraft nicht so positiv bewerten, wie wir andere erneuerbare Energien bewerten. Und auch bei anderen, es ist natürlich ein Stück weit, und das finde ich, das kriegt man momentan ja auch durch die Diskussion so mit, das Ziel sind die Erneuerbaren, aber die Erneuerbaren, die haben auch ihren Preis. Also niemand möchte von Windrädern umgeben sein. Wenn man jetzt alles zuklastert mit Photovoltaik, dann hat es auch eine gewisse konkurrierende Beziehung zur Landwirtschaft und so weiter. Und all diese Dinge müssen ein Stück weit in ein Gleichgewicht gebracht werden, wo natürlich klar ist, die Priorität, und das zeigt leider die Ukraine-Krise auch nochmal richtig heftig, die Priorität ist tatsächlich das, was immer angedacht war, Ausbau auf Erneuerbare. Man muss aber auf der anderen Seite eben auch berücksichtigen, dass die Kosten, die auf der Seite jetzt der Landnutzung oder aber auch auf der sozialen Seite natürlich auch irgendwo nicht in Zuverlose gehen.
Wunderbar, vielen Dank. Eine weitere Frage, die könnte mich auch als Amundi-Mitarbeiter interessieren. Es geht um die Nutzung von ESG-Daten. Und wenn ich jetzt unser Haus anschaue, wir haben über 15 Datenlieferanten, die wir nutzen. Also viele Marktteilnehmer nutzen ESG-Daten und primär geht es um Datenqualität, es geht aber auch um Datenherkunft. Das sind essentielle Bestandteile. Brauchen wir auch hier eine Regulierung, um die Datenzuverlässigkeit zu gewährleisten? Wie sehen Sie das bei ISS ESG?
Also sagen wir mal so, ich glaube, diese Regulierung, die wird einfach kommen und ich habe auch ein gewisses Verständnis dafür, denn diese Daten sind mittlerweile schon ziemlich mächtig. Also wenn ich einfach mal jetzt so für unser Haus spreche, wir haben 1300 Kunden, die mit unseren Daten arbeiten. Das heißt, die Verantwortung ist riesengroß, dass diese Daten auch wirklich stimmig sind, dass die verlässlich sind, dass die auf sicheren Quellen basieren und so weiter. Und da hat jedes Haus unterschiedliche Ansprüche. Wir haben von Anfang an, schon zu Zeiten von Ökom, in den 90er Jahren haben wir mit einem Bundesverband für Ratinganalysten damals einen Qualitätsstandard für Nachhaltigkeitsratings entwickelt. Und ich denke mal, wir müssen uns jetzt vor einer kommenden Regulierung überhaupt nicht fürchten. Ganz im Gegenteil, ich glaube, es ist eher noch eine Chance, dass man seine Stärken auch irgendwo zum Ausdruck bringt. Aber ich finde es in Ordnung, dass es hier einfach gemeinsame Qualitätsstandards in der Zukunft geben wird.
Das finde ich gut, dass Sie es gesagt haben. Klar, Qualität, Zuverlässigkeit, Erfahrung mit Überleben. Und das bezieht sich natürlich auch auf Ihr Haus. Vielen Dank, lieber Herr Hassler. Ich habe den Eindruck, dass sich ein guter Teil unserer Welt auf den Weg gemacht hat, nicht nur im Bereich des Klimas und der Verbesserung der sozialen Verhältnisse der Menschen, sondern auch beim Schutz und Erhalt von Ökosystemen, aber auch der Biodiversität. Und meine Damen und Herren, ich glaube, das ist eine gute Botschaft in diesen Zeiten, wo es gilt, einen gewissen Zukunftsoptimismus zu bewahren. Und wir haben uns heute angeschickt, im Rahmen dieses Calls alle Seiten zu beleuchten, aber trotzdem müssen wir natürlich optimistisch bleiben. Meine Damen und Herren, ich danke meinen zwei heutigen Experten für ihre Ausführungen, Thomas Kruse, unser Amundi Chief Investment Officer, und Robert Hassler von ISS ESG. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse, dass Sie so lange mit dabei waren. Ich möchte Sie auch gleich nochmal hinweisen auf unser auf Sie zugeschnittenes Unterstützungsangebot mit weiteren CIO-Calls. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Osterpause und dann geht es weiter. Aber weiter laufen auch unsere Produkt-Update-Calls. Schauen Sie mal rein, was mehrwertig für Sie sein könnte. Meine Damen und Herren, im Namen von Amundi Asset Management wünsche ich Ihnen allen einen schönen Tag. Und ich freue mich auf ein gesundes und friedliches Wiedersehen. Auf Wiedersehen.